Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Lauren, mittlerweile dürften dich definitiv alle kennen. Wir sind jetzt in Folge 8 zum Thema Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO. Und wir haben ja schon ganz, ganz viele Untergebiete der Dünndarmfehlbesiedlung in den Folgen bislang besprochen. Und heute soll es nochmal konkret um das Thema Dünndarmfehlbesiedlungstherapie gehen. Wir haben einiges ja schon in den einzelnen Wasserstoff-, Methan- und Schwefelwasserstoff-SIBO-Folgen besprochen. Generell, wir werden hier keine klare Dosierungsanweisungen geben und auch keine Therapie- und Handlungsempfehlung. Das ist jetzt in der Therapiefolge nochmal besonders wichtig, einfach das klarzustellen. Wir wollen hier mit diesem Podcast einfach Informationen liefern und darüber hinaus halt eben keine Therapie- oder Handlungsempfehlung geben. Lon, schön, dass du wieder dabei bist.
Danke, ich freue mich, da zu sein.
Ich würde sagen, wir starten direkt in die Therapiefolge rein. Wir haben ja drei unterschiedliche Dünndarmfehlbesiedlungen. Wir fassen am besten nochmal zusammen, wie wir diese Dünndarmfehlbesiedlungen behandeln können, auf was es letzten Endes da ankommt, auch auf die Unterschiede Wasserstoff zu Methan zu Schwefelwasserstoff, worauf man achten sollte. Und wenn wir das haben, würde ich tatsächlich gerne noch so ein bisschen über die unterstützenden Präparate oder unterstützenden Maßnahmen sprechen, die bei einer Dünndarmfehlbesiedlungstherapie noch sozusagen supportiv außenrum laufen.
Ja, toll, spannend, ich freue mich.
Lon, willst du einfach mal reinstarten, einfach so ein bisschen zu differenzieren, was würdest du bei einer Wasserstoff-SIBO an Therapie einsetzen, was bei Methan, was bei Schwefelwasserstoff und wo würdest du letzten Endes oder warum machst du dabei Unterschiede?
Ja, also ich starte erstmal rein und sage, dass SIBO super komplex ist, weil das Verdauungssystem so komplex ist und SIBO ganz oft in meiner Erfahrung ein Symptom oder ein Problem ist, das durch andere Ursachen entstanden ist. Und sowohl ich es verstehe, dass man sich so stark darauf konzentrieren möchte, nur die Gaswerte zu reduzieren und nur mit antimikrobiellen oder antibiotischen Werkzeuge quasi zu arbeiten, um diesen Test den Test zu behandeln und nicht die Person zu behandeln, was ganz oft schon mal vorkommt, ist es einfach ganz wichtig, dass man im Vordergrund sich klar macht, dass es einfach so, so kompliziert ist, dass es bei jeder Person anders sein kann und dass man wirklich ganzheitlich denken und vorgehen sollte. Dann starte ich mal in die Wasserstofftherapie. Erstens sage ich, dass es ganz häufig vorkommt, dass ich keine reine Wasserstoff-SIBO sehe. Häufiger ist es, dass man eine Mischform hat, also dass man IMO und Wasserstoff hat. Und deshalb ist es auch ganz üblich, dass bei mir in der Praxis wir beides therapieren und beides behandeln. Und da starte ich trotzdem auch, wenn Wasserstoff nicht das auffälligste Gas ist, oft mit einer quasi Wasserstoffrunde, obwohl bei Therapeutika, also bei Phytotherapeutika, es nicht so 1:1 gezielt ist, wie man sich manchmal, wie es einem manchmal vorkommt. Ich starte da ganz oft mit zwei Heilkräutern, Berberitze, was ein Extrakt aus verschiedenen Pflanzen, aus deren Wurzeln sein kann, und Oregano in einer bestimmten Form, das besser bekömmlich ist, also emulsifiziert ist. Und dadurch behandeln wir nicht nur die Wasserstoffproduzenten, also die Bakterien, die Wasserstoff produzieren, sondern können auch dadurch, durch die Reduktion von Wasserstoff, den Archaeen eine quasi Brennstoffquelle wegnehmen. Denn Archaeen produzieren Methan auch mit Wasserstoffgas als Quelle. Jedes Methanmolekül hat 4 Wasserstoffmoleküle und so können wir das reduzieren, indem wir auch Wasserstoff einfach denen entziehen. So fange ich fast immer an, also mit diesen zwei Heilkräutern, außer es passt einfach nicht für eine bestimmte Person. Ich sage zum Beispiel, Berberitze kann auch relativ effizient den Blutzucker und auch manchmal den Blutdruck senken. Das ist oft einfach nicht produktiv oder hilfreich bei gewissen Personen. Dann würde ich natürlich was anderes nehmen, aber das nur einfach als Beispiel. Wenn eine wirklich nur sehr starke und quasi reine IMO besteht und fast kein Wasserstoff da ist, ist es auch wichtig zu sagen, dass eine IMO den Wasserstoffwert unterdrücken kann oder verstecken kann, da wir ja schon erwähnt haben, dass Archaeen Wasserstoff als Brennstoffquelle, als Futterquelle verwenden, kann es sein, dass man deshalb Wasserstoff auf dem Test nicht wirklich realistisch sieht, obwohl es da ist. Und deshalb, wie gesagt, behandle ich trotzdem immer zuerst mit Wasserstoffkräutern. Aber tatsächlich kann es schon mal vorkommen, dass wirklich die Methanwerte viel, viel höher sind als die Wasserstoffwerte. Und dann benutze ich ganz, ganz häufig Alimet, ein starker Knoblauchextrakt mit dem nicht wasserlöslichen Teil von Knoblauch. Also der nicht so bläht, denn das ist ganz oft eine Frage. Und ein Heilkraut namens Neem, ein ayurvedisches Heilkraut, das auch ganz viele andere antiparasitäre, antimikotische Wirkungen hat.
Genau, für alle, die vielleicht jetzt so bei dem Wort Archaeen ein Fragezeichen haben, hört euch auf jeden Fall die Methanfolge von uns an. In der Kurzzusammenfassung, Archaeen sind Urbakterien, die einen anderen Stoffwechsel haben wie normale Bakterien und die Hauptverursacher von unserem Methan-Sibo. Sorry, wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, richtig. Nee, alles gut, alles gut. Ich fange manchmal an und kann dann auch nicht mehr aufhören. Da war noch die letzte Sibo-Art, die Schwefelwasserstoffart. Und da ist es auf jeden Fall ein bisschen komplizierter, das Vorgehen, sowohl ernährungsmäßig und auch therapeutisch. Denn tatsächlich sind die Keime, die eine Schwefelwasserstoff-Sibo ausmachen, oft weniger anfällig gegen die typischen Sibo-Phytotherapeutika. Berberitze, Neem, Alimet wirken oft gar nicht so gut. Oregano manchmal. Da gibt es ein paar andere Heilkräuter, die man benutzen kann. Aber auf jeden Fall sage ich hier noch ganz klar, nur unter Therapeutenaufsicht, denn die sind auch Dosierung und Dauer der Einnahme nicht so unkompliziert. Und ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt erwähnen soll. Wegen diesem Grund kann man sich wirklich schon wehtun, aber es ist, man kann es schon im Internet finden, wenn man es sucht. Aber Schwefelwasserstoff wird halt anders behandelt mit anderen Phytotherapeutika und auch ganz wichtig, dass wir nicht nur die Bakterien in Schwefelwasserstoff-Sibo behandeln, sondern den ganzen Schwefelstoffwechsel und das Problem mit dem Abbau des Schwefelwasserstoffgases. Das muss auch im Vordergrund stehen.
Genau. Also man kann im Prinzip so zusammenfassen, Wasserstoff, reiner Wasserstoff wäre bei dir zum Beispiel Berberitze oder berberinhaltige pflanzliche Präparate. Bei Berberin erlebe ich tatsächlich eher mal, dass es auch auf den Magen gehen kann. Ich bin ein großer Freund und Fan von Neem, was gut geht, oder Granatapfelextrakt. Genau, und bei Oregano ist so der Alleskönner, weil er halt so viele unterschiedliche Wirkaspekte hat, das heißt Wasserstoff, Methan, Schwefelwasserstoff und sogar antifungal, also Antipilzwirkung dabei. Das heißt, sowas kann man tatsächlich immer einsetzen, aber Oregano ist auch nicht ganz ohne, was Magen-Darm-Beschwerden angeht. Also es kann sowohl Sodbrennen, Magenbrennen machen oder auch mal Durchfall oder Brennen am After, weil das Öl dann sozusagen relativ unverändert dann noch ausgeschieden wird. Also manche Patienten erleben da ein Dufterlebnis auf der Toilette, in dem Fall dann der positiveren Art. Und genau, bei Methan, da ist Allicin, der Wirkstoff aus dem Knoblauch, wirklich sehr, sehr gut eingesetzt, sehr, sehr häufig eingesetzt. Auch hier kann man Oregano einsetzen und dadurch, dass Methan immer noch Wasserstoff braucht, sollte man da hier eben noch ein Wasserstoffkraut mit dazugeben. Und wie du gesagt hast, beim Schwefelwasserstoff, das ist so die komplizierteste Form von Therapie als auch Diagnostik. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal in die Schwefelwasserstoff-Folge mit reinhören. Ansonsten gibt es bei Wasserstoff und Methan auch pharmakologische Antibiotika. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Arzt, der euch das verschreibt. Die sind alle rezeptpflichtig. Und das ist immer so ganz grob im Umriss, was man machen kann gegen die Bakterien. Und jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir parallel noch etwas machen? Wenn ihr recherchiert, hört ihr ganz häufig etwas von Biofilm. Biofilm ist ja etwas, wenn sich Bakterien in Schleim hüllen und eine Art Gemeinschaft auch bilden, die sich gegenseitig unterstützen und schützen. Dann kann es natürlich sein, dass unsere Präparate gar nicht zur Wirksamkeit kommen. Setzt du da regelmäßig etwas ein oder machst du das nur in bestimmten Fällen? Und wenn ja, woran würdest du es festmachen?
Ja, ich würde sagen, mich 100% regelmäßig, weil ich in der Praxis jetzt auch relativ häufig Schwefelwasserstoff vermute oder therapiere. Und da sind meine Lieblings-Biofilmlöser oft ungeeignet. NaC zum Beispiel und ALA, Alpha-Liponsäure, beide haben viel Schwefel und das kann dann oft stark nach hinten losgehen. Da bin ich also jetzt vorsichtiger bei der Empfehlung von diesen Biofilmmitteln. Aber tatsächlich versuche ich schon fast immer, irgendetwas für die Biofilme mit rein zu geben in die Therapie. Und das ist auf jeden Fall bei den hartnäckigeren Fällen wichtig oder bei Fällen, die schon mehrmals therapiert worden sind und die Werte sind vielleicht nur gestiegen oder sind nicht runtergekommen. Da vermute ich ganz oft, dass Biofilme mehr eine Rolle spielen, denn es ist jetzt nicht so, dass zwingend bei jeder Person richtig hartnäckige Phase 2, also pathogene Biofilme, bestehen. Bei manchen ist es ein wirklich minimales Thema und da, bei einem anderen Patienten kann es viel, viel schwieriger und wichtiger sein, dass wir Biofilme mit in die Therapie wirklich vordergrundmäßig einsetzen. Das ist so meine Erfahrung.
Hast du denn konkret was bei Schwefelwasserstoff, was du dann als Biofilmlöser einsetzen würdest?
Ja, da nehme ich oft Schwarzkümmelöl, obwohl ich da auch unterschiedliche Erfahrungen habe, wie verträglich das ist oder wirklich überhaupt wie wirksam es ist. In den USA würde man oft Bismut einsetzen. Das ist in Europa nicht wirklich zugelassen oder schwer zu bekommen und hat auch auf jeden Fall Nachteile. Bismut ist ja ein Schwermetall, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man es nicht zu lange nimmt und nicht zu hoch dosiert. Aber es kann ein hilfreicher Biofilmlöser sein und das ist relativ typisch in der Therapie in den USA mit drin, bei Schwefelwasserstoff, auch bei Methan. In den USA ist es auch ganz üblich, dass man durch eine Compounding Pharmacy, also eine Apotheke, die Medikamente herstellt, wirklich individuelle, stärkere Biofilmlöser herstellen lässt mit verschiedenen pharmakologischen Mitteln, die oft als Chelatmittel eingesetzt werden. In der Schwermetalltherapie, das wäre auch und ist auch für viele Ärzte in den USA eine Möglichkeit, hier auf jeden Fall nicht so häufig der Fall. Aber dann sind wir halt schon mit quasi schwächeren Mitteln arbeitend. Wie du schon erwähnt hast, Oregano, glaube ich, oder hast du mindestens schon mal erwähnt, ist auch ein recht guter Biofilmlöser. Und dann überrascht es mich auch nicht nach einer Runde mit Oregano, dass die Werte, die Atemgaswerte manchmal höher sind, als man es erwarten würde. Denn so wurden vielleicht manche Biofilme aufgemacht und Bakterien durften raus in die Party. Ja.
Was hältst du von Vitamin C als Biofilmlöser? Das wird ja auch manchmal eingesetzt.
Muss ich sagen, habe ich nicht so viel Erfahrung damit. Ich benutze es selten als hochdosierte Lösung für Verstopfung, obwohl manche Therapeuten das oft und häufig machen und nicht nur auf Magnesium setzen quasi. Aber ich muss sagen, da habe ich jetzt wirklich keine Praxiserfahrung mit als Biofilmlöser. Ist aber spannend.
Ja, das wäre nämlich tatsächlich, also beim Schwefelwasserstoff wäre es eventuell eine Option, dass man mit Vitamin C hier arbeiten könnte. Ansonsten ist es tatsächlich so, ja, sind wir etwas eingeschränkt beim Schwefelwasserstoff, weil du gemeint hast, bei deinen schwierigeren Fällen, ich glaube, da können wir uns beide mittlerweile die Hand geben, wir haben fast nur noch schwierige Fälle, insofern bei mir ist es tatsächlich mittlerweile fast ein Standard geworden, Biofilmlöser dazuzugeben. Ja. Ist ein ganz spannendes Thema, Biofilm verwenden wir meistens in einem negativen Aspekt, also hört sich erstmal schlecht an, aber tatsächlich sind unsere ganzen guten Darmbakterien auch in der Form von Biofilm organisiert. Das heißt, ich rate da auf jeden Fall von teilweise, ich nenne es mal krassen Kuren, die man im Internet findet, wo dann wirklich große Mengen an Biofilm ausgeschieden wird, definitiv ab, weil wir damit auch unser normales Mikrobiom ziemlich durcheinander bringen können.
Ja, das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Und ich finde auch, dass diese Kuren nicht immer unterscheiden zwischen Biofilm im Dünndarm und im Dickdarm. Und wir arbeiten hier ja wirklich zum Großteil im Dünndarm. Deshalb kann es da auch wichtig sein, dass man da noch immer ein bisschen drüber nachdenkt, welchen Biofilm lösen wir hier mit diesen Kuren und ist es überhaupt im richtigen Körperabschnitt. Ich kenne Patienten, ich habe ein paar Patienten und Klienten, die bei einem Arzt in Österreich sind. Ich nenne den jetzt auch nicht an. Also ein Darmspezialist, der auch die Biofilme mittels quasi Hochdruck Wasserstrahl quasi löst in den Teilen des Dünndarms, wo er rankommt. Und das ist auch super interessant. Erfahrungsgemäß macht es jetzt keinen so großen Unterschied in den Therapien, aber das wird auch gemacht anscheinend.
Okay, spannend. Ja gut, da kommt natürlich, also ich weiß nicht, wie er spiegelt, aber an viele oder an große Abschnitte vom Dünndarm wahrscheinlich gar nicht unbedingt ran, vermute ich mal. Ja. Okay, genau, also Biofilm ist ein Aspekt. Arbeitest du mit Ballaststoffen? Also du bist ja ein großer Fan von PHG und Akazienfasern. Ist das bei dir ein Standard oder sagst du kein Standard, aber du setzt es dann und dann zum Beispiel ein?
Ja, ich würde sagen kein Standard, aber ich setze es, wenn ich es einsetze, fast immer eher in der Aufbau-Darmheilungsphase ein, wenn wir zum Großteil mit den antimikrobiellen Mitteln fertig sind und die Atemgase viel besser aussehen oder unauffällig sind, dann kommt es viel, viel häufiger in Gebrauch, ab und zu vereinzelt mal auch während der Therapie und dann immer wieder mal, wenn ich jemanden begleite, der mit den Antibiotika arbeitet, dann kann es auch studienbasiert eingesetzt werden, PHGG, um die Therapie nochmal weiter zu unterstützen.
Cool. Ja. Und wie stehst du zu Probiotika, also lebende Bakterien? Das ist ja generell ein Thema, was wir wahrscheinlich beide sehr, sehr häufig gefragt werden. Was ist mit Multikomplexpräparaten, die wir einsetzen könnten? Was ist mit Single Strain, dass dann nur ein Bakterium drin ist? Und ja, wie gehst du mit Probiotika um zum Thema während der SIBO-Therapie und dann auch danach?
Ich würde sagen, das ist der Bereich, wo sich am meisten sich verändert und entwickelt hat in den letzten circa 10 Jahren. Also da kann ich auf jeden Fall gut verfolgen über die Jahre, wie sich meine Einstellung und auch der Gebrauch von einzelnen oder Multikomplexmitteln sich geändert hat. Früher in den USA habe ich mindestens auch gleich am Anfang in meiner Therapie gelernt, dass das reine Bifido-Probiotika nach der Therapie super sinnvoll waren. Und jetzt neigt man eher zu sagen, Bifidos können auch die Fehlbesiedlung vielleicht sogar begünstigen. Manchmal muss man da vorsichtig sein. Ich habe hier kein Dogma und keine schwarz auf weiß Aussagen, weil das Thema sich noch so schnell und so rasch entwickelt und es noch so viel Wissenschaft gibt, die fehlt. Aber in der Erfahrung sind manche Probiotika auf jeden Fall besser bekömmlich als andere und oder führen weniger zu Nebenwirkungen oder zu Problemen als andere. Ich bin ganz oft vorsichtig bei Lactobacillenkomplexe, wo einfach eine ganz lange Liste an Lactobacillen und auch Präbiotika wie Inulin mit drin sind. Ich nenne jetzt keine Marken, aber das kann oft der Fall sein, dass ich mit jemandem rede, der das empfohlen bekommen hat als Therapie und dass es so viel schlechter wurde mit den Symptomen. Ich arbeite dann, wenn ich doch mit Probiotika arbeite, was schon nicht so selten auch unter und während der Therapie passiert, mit sporenbasierten Probiotika, da wir wissen, die wirklich ihre eigene Wirkung im Dünndarm entfalten können mit antimikrobiellen Substanzen und einem Verdrängungseffekt. Und auch probiotische Hefestämme, wie zum Beispiel der Espuladi-Stamm, der auch in Wasser und Milchkefir enthalten ist, da finde ich auch in manchen Fällen kann man symptomatisch und auch darmmilieustabilisierend gut arbeiten. Bei Schwefelwasserstoff arbeite ich auch gerne mit L-Plantarum, Lactobacillus plantarum. Das ist ein Stamm, wo es auch gute, in meiner Praxis Erfolgserfahrungen gibt und auch ein paar andere SIBO-Experten damit gute Erfahrungen haben. Und dann nach der Therapie, wenn es um Darmaufbau geht, kommen oft ein paar dieser oder eine Mischung aus dieser genannten Stämme auch in Gebrauch. Aber ich setze dann noch mal stärker auf Präbiotika, da wir wissen, dass die Fütterung und quasi Düngung der guten Bakterien besser zu dem insgesamten Wachstum führt, als es der Fall ist, nur wenn man die Bakterien selber einnimmt.
Genau, also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass die Wirksamkeit bzw. die Verträglichkeit von Probiotika sehr unterschiedlich ist bei SIBO. In vielen Fällen kann es dazu kommen, dass wenn man jetzt also ein Multistrang-Präparat nimmt, dass es bei der SIBO erstmal Beschwerden verschlechtert. Aber ich habe auch Patienten, die das tatsächlich gut vertragen und denen es sogar besser damit geht. Also auch da darf man nicht dogmatisch sein, aber ich würde es jetzt per se für mich während der Therapie nicht einsetzen. Du hast in einer unserer ersten Folgen mal gesagt gehabt, zu diesen Single-Strain-Probiotika, wo da nur ein Bakterium vorhanden ist, sind oft, die Studienlage ist super gut, ja, auch zum Teil bei der SIBO super gut. Und du hast aber auch gesagt gehabt, du siehst nicht die Wirkung in der Praxis. Und das muss ich ehrlich sagen, kann ich auch so unterschreiben. Das heißt, Probiotika spielen bei mir während der SIBO-Therapie relativ geringe bis keine Rolle. Ausnahme sind wirklich diese sporenbasierten Bakterien, die sehr, sehr spannend sind, die ihre eigene Wirksamkeit haben, unterstützende Wirksamkeit, können auch Beschwerden hervorrufen. Auch das gibt es, gar nicht so unbedingt selten. Aber sie können halt auch bei vielen Patienten richtig wirksam und erfolgreich sein. Ja, und danach, Darmaufbau, ich freue mich immer so sehr, dass du das auch bestätigst, Präbiotika, das ist wirklich Darmaufbau, weil wir damit die eigene Flora fördern und das sind auch dann die dauerhaft bleibenden Bakterien, Probiotika verschwinden nach 1 bis 2 Wochen nach Ende der Einnahme aus unserer Flora, die können sich nicht anhaften. Bei den Sporen ist man sich nicht ganz sicher, ob die das eventuell können, aber bei den normalen Probiotika ist es auf jeden Fall der Fall.
Ja, genau, das finde ich so spannend. Die Frage kommt auch, warum steht im Stuhltest, dass ich keine Lactose oder Bifidus haben? Die nehme ich schon so lange ein, warum sind die da nicht zu finden? Und die Studienlage zeigt halt, dass es jetzt nicht so simpel ist, als wenn man im Garten steht und die Blumensamen aussieht und die dann auch wachsen. Das ist einfach keine Garantie und wir wissen auch nicht genau, warum manche Probiotika so eine gute Wirkung ausüben. Aber die Vermutung ist mindestens von dem, was ich gelesen habe, dass es eine Art Pass-Through-Effekt ist, also dass die Bakterien, die durch den Darm durchwandern, durch Immunsysteminteraktionen und andere wirklich komplexe Prozesse die Gesundheit und Symptomlage des Darms verbessern und nicht unbedingt, weil sie sich angesiedelt haben.
Genau, ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man einen Reinigungs- und Renovierungstrupp durchschickt, die sorgen für Ordnung, schmeißen vielleicht auch ein paar von den schlechten Bakterien raus, arbeiten an der Schleimhaut, arbeiten am Immunsystem und das ist schon so, dass der Darm danach besser dastehen kann, aber halt nicht dauerhaft. Ja, das ist besser ist es, wenn die Hausbesitzer selber lernen, wie sie das Haus renovieren können. Die können dann sich genau. Weiterhin um den Garten und um alles kümmern, dass es schön aussieht.
Ja, total.
Genau, Probiotika, Präbiotika haben wir. Hast du etwas, was du gerne zur Verdauungsunterstützung gibst? Also Verdauungsenzyme ist ja ein ganz großes Thema, werde ich auch ganz häufig gefragt, ob man da irgendwas einsetzen sollte. Man könnte aber auch mit Bitterstoffen arbeiten, die ja die eigene Verdauung so ein bisschen unter die Arme greift. Hast du da so einen gewissen Standard oder sagst du, nee, ganz individuell, wie stehst du da dazu?
Das hat sich auch mit den Jahren verändert, insbesondere da ich jetzt auch so viele komplexe Fälle betreue. Aber früher kann ich sagen, auf jeden Fall hätte ich unterschreiben können, Bitterstoffe für alle und auch oft Enzyme für alle. Jetzt kann das auf jeden Fall noch viel auf meinem Therapieplan erscheinen. Aber ich bin insbesondere bei Bitterstoffen und bei gallefördernden Mitteln, auch Leberstoffen wie Mariendistel und Löwenzahn echt vorsichtig, weil ich einfach so oft Schwefelwasserstoff vermute oder es auch wirklich sehr, sehr stark vermute. Da muss man einfach vorsichtig sein mit der Förderung der Galle. Denn Galle kann dann auch alles noch ein bisschen verschlechtern und komplizierter machen, wenn man da zu viel Galle fördert in diesem Milieu. Aber ich denke schon, dass ganz viele Patienten sich mit Enzymen besser fühlen, denn man kann sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen, dass desto effizienter der Dünndarm diese Lebensmittel in kleinste Teile zerkleinert, desto weniger bleibt halt für die Bakterien übrig, desto kurzfristiger können sie sich darüber freuen und diese Sachen gären und desto schneller werden diese Lebensmittel aufgenommen. Und das ist, glaube ich, recht häufig der Fall. Es gibt eine kontroverse Situation mit Betain, HCL, was in vielen Enzymprodukten enthalten ist, und IMO und Methan, weil vielleicht, dass die IMO anheizen könnte, dass die Archaeen, diese Urbakterien, dieses Betain, HCL, wo auch freies Wasserstoff mit drin ist, mit aufnehmen. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Praxis habe ich da wenig Probleme damit gesehen. Also IMO und Betain-HCL, was ja oft als Bestandteil von Enzymkomplexen enthalten
ist. Genau, bei Betain-HCL, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist im Prinzip mein Magensäureersatz. Und ich kann das auch unterschreiben. Die Studienlage ist A, uneinheitlich zu Betain-HCL und Methan und ja, richtig. Beschwerden sehe ich in dem Fall auch nicht, dass wenn Patienten mit Methan oder mit IMO Betain-HCL nehmen, dass dann ja die Verdauungslage sich dadurch verschlechtert. Das ist etwas, ja, kann ich auch so unterschreiben. Sehe ich tatsächlich nicht.
Ja, also Bitterstoffe und Enzyme verwende ich nicht einheitlich oder bei jedem Patient, was ich aber schon auf jeden Fall immer vorschlage, ist, dass man Nervensystem und Stress reduziert und insbesondere das durch eine bessere und gesündere Mahlzeitrituale aufbaut. Also, dass man langsamer isst, dass man vor dem Essen sich entspannt, dass man langsam kaut und einfach viel Zeit nimmt für die Mahlzeit, dass man vielleicht danach einen kurzen Spaziergang unternimmt, denn wir steigern so einfach die Effizienz der Verdauung und auch die ganzen Verdauungssäfte, die ganzen komplexen Prozesse mit Peristaltik und Motilität. Das kann einfach ganz, ganz wichtig sein und das ist wirklich bei jedem Patienten wichtig.
Cool, ja. Das Hast du da noch mehr Tipps dazu? Weil Stress und Nervensystem, ich denke, das lohnt sich fast auch, dass wir da vielleicht nochmal eine eigene Folge über dieses Thema machen.
Absolut.
Aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz anreißen. Also klar, Rituale, ja, Regelmäßigkeiten, ja. Das liebt unser Verdauungstrakt, unser Nervensystem. Mhm. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, dass das schon mal in der Folge mit drin ist?
Ja, also konkret, wenn man zum Beispiel Beispiele sucht, wie kann man ein Ritual gestalten vor den Mahlzeiten, dann kann man so ein paar Sachen ausprobieren für sich und einfach austesten. Ganz häufig ist es so, dass ätherische Öle, die eine entspannende Wirkung haben, uns richtig effizient und schnell in diesen Parasympathikus schalten können. Das ist das Teil des autonomischen Nervensystems, was uns für Verdauung wirklich unterstützend wirken kann. Das ist auch der Gegenteil des Sympathikuses, der Stress-Flucht-Kampfmodus des Nervensystems. Da wollen wir natürlich raus und in den Verdauungsmodus, in den Parasympathikus rein. Also durch ätherische Öle, wo auch die Studienlage richtig cool ist. Lavendel zum Beispiel, ich habe da immer eine kleine Flasche Lavendel in der Nähe des Esszimmers. Da kann man so ein paar tiefe Atemzüge sich angewöhnen. Auch Atemübungen generell können uns relativ schnell in eine bessere, entspanntere Lage versetzen und auch dadurch direkt den Vagusnerv aktivieren. Und der Vagusnerv ist ja ein so wichtiger Nerv für unsere Verdauung. Es gibt auch andere Methoden, die wirklich bei manchen Patienten mehr wirken und bei manchen weniger. Die EFT-Klopftherapie, eine Art somatische Körpertherapie, wo man auf bestimmte Akupunktur und Nervenpunkte im Gesicht und im Oberkörper klopft, kann auch relativ bei manchen wirklich sehr, sehr intensiv eine starke Entspannung fördern. Das sind so drei Beispiele, die man wirklich konkret vor den Mahlzeiten einsetzen könnte. Und generell fürs Nervensystem finde ich es einfach ganz wichtig, dass man für sich ganz ehrlich eine Liste aufschreibt, wo auf einer Seite steht, was stresst mich im Alltag total, was raubt mir Kraft, was raubt mir Energie, was verhindert mich an dem Durchsetzen von einem gesünderen, stressreduzierteren Lebensstil und auf der anderen Seite, was gibt mir diese Kraft, was gibt mir diese Freude, was entspannt mich und dann wirklich versuchen, diese Liste, mindestens auf der linken Kolumne, wo diese ganzen Stresser draufstehen, zu reduzieren und bewusst mehr von den anderen gesunden Sachen zu machen, langfristig. Und da gehört manchmal dazu, dass man kurzfristig kurmäßig das Nervensystem mittels Phytotherapeutika, ich liebe ja Phytotherapeutika nicht nur für die Sibotherapie, einsetzt. Das mache ich ganz oft, dass ich Nervenkräuter einsetze, um mindestens den Patienten diese Lebensstilveränderung, wo wirklich mehr Meditation oder mehr Stressbewältigung passiert, zu erleichtern, indem wir den gefühlten Stress durch die Kräuter reduzieren. Das ist ganz häufig bei mir auf dem ersten Therapieplan drauf.
Cool, ja, das macht absolut Sinn. Also ich denke, da werden wir nochmal dezidiert in der eigenen Folge drüber sprechen. Den letzten Aspekt, den ich jetzt in der Therapie noch ansprechen möchte, ist auf jeden Fall Prokinetika. Das heißt, dass wir Stoffe einsetzen, die den Durchfluss im Dünndarm erhöhen können. Und gerade diese reduzierte Motilität, Darm-Eigenbewegung ist ja bei vielen Gründen der Dünndarmfehlbesiedlung maßgeblich die Ursache, warum dann die Bakterien sich anheften konnten. Ja, wir haben ja da zum Teil pflanzliche, aber auch zum Teil pharmakologische Wirkstoffe, die wir einsetzen können. Wann würdest du denn sagen, macht es Sinn, an Prokinetika zu denken? Wann setzt du denn sowas ein?
Ja, das auf jeden Fall macht es für mich immer Sinn, sie nach der Therapie einzusetzen. Also das sage ich erstmal im Vorab. Nach der Therapie, hoffentlich mit einem negativen Atemtest, aber auch oft, wenn die Symptome sehr stark verbessert sind, kommen Probiotika mit rein in den Therapieplan. Aber auch öfters
meinst du Prokinetika dann in dem Fall?
Entschuldigung, ja, Prokinetika, ja. Danke, das hast du mich erwischt, auf jeden Fall. Am Anfang der Therapie kommt es auch häufig vor, wenn ich Patienten, häufig ist es mit IMO habe, aber ich richte mich eher an die Symptome und weniger nur an die Atemgaswerte, aber es ist einfach ganz oft mit Methan der Fall, dass man das Gefühl hat, dass Essen super schwer und lange im Magen liegt, dass man Übelkeit hat, dass man einfach ja ein sehr träges, langsames Verdauungssystem hat. Und dann finde ich es oft hilfreich, schon vor der phytotherapeutischen Sibotherapie ein bisschen an der Motilität und der insgesamten Transitzeit zu arbeiten. Also Motilität und Transitzeit unterscheiden sich, es ist nicht das Gleiche. Unter Motilität verstehe ich schon die Beweglichkeit von verschiedenen Darmabschnitten. Wir sprechen halt fast immer von Dünndarmmotilität. Und Transitzeit ist halt die Zeit, die insgesamte Zeit, die der Körper braucht, um eine Mahlzeit komplett zu verdauen und wirklich diese auszuscheiden. Da arbeite ich relativ häufig als erster Schritt an diesem Thema, denn oft sind die Symptome schon nur durch diese verbesserte und kürzere Transitzeit und auch natürlich dadurch die unterstützte Motilität schon so viel besser, bevor wir überhaupt Phytotherapeutika und wirklich ursächliche Sibotherapie angefasst haben. dass es einfach mindestens in meiner Erfahrung ein ganz toller quasi Hack ist und dadurch auch oft die Ausleitung und die Verträglichkeit der Phytotherapeutika bei SIBO besser ist, da man einfach alles besser und effizienter ausscheidet, das schnell aus dem Körper raus sollte.
Genau. Also das ist, was ich ganz spannend fand, ist, man kann auch Durchfall haben und eine reduzierte Darmmotilität. Das heißt, die Darmeigenbewegung, zum Beispiel beim postinfektiösen Reizdarmsyndrom, wo wir eine Lebensmittelvergiftung hatten, zum Beispiel mit Campylobacter oder E. coli oder Shigellen, was dann zu einer Autoimmunreaktion geführt hat, das reduziert uns die Darmmotilität und diese Patienten haben meistens Durchfall. Also es ist tatsächlich so, wenn wir zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung hatten, wir können das mittlerweile über Antikörpertestung nachweisen, dann gerade das wäre für mich ein Fall, unbedingt an Prokinetikum zu denken. Oder was ich auch ganz häufig erlebe, ist bei einer Hashimoto. Auch wenn die Hashimoto gut eingestellt ist, also Hashimoto für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die Autoimmunform der Schilddrüsenunterfunktion. Und das macht einen Großteil der Unterfunktionen aus, die überhaupt vorkommen. Und da ist es so, dass tatsächlich auch wenn die Laborwerte gut aussehen, habe ich der Erfahrung nach tatsächlich trotzdem in verschiedenen Aspekten Unterfunktionssymptome und auch eben diese negative Einwirkung auf unseren Darm. Insofern können hier Prokinetika wichtig sein. Ich denke, darüber kann man auf jeden Fall sprechen, dass Ingwer ein Prokinetikum, ein natürliches ist. Alles andere sind tatsächlich entweder Markennamen oder rezeptpflichtige Medikamente, die wir hier einsetzen können. Habe ich da irgendwas vergessen, deiner Meinung nach?
Kann ich total unterschreiben. Also das finde ich absolut auch. Ich habe ein paar Mal von Experten gehört, dass sie immer vorsichtig seien mit Prokinetika während der Therapie, entweder mit Phytotherapeutika oder Antibiotika, da wir da vielleicht die Zeit, in der sich diese Medikamente im Dünndarm verweilen, reduzieren, sodass sie nicht ihre volle Wirkung entfalten können. Aber auch da muss ich sagen, ich glaube, es muss so angepasst sein auf die Symptome des Patienten und wirklich gibt es da noch immer keine sehr klare Studienlage. Also ist es, glaube ich, kein absolutes Nein, man darf nicht während der Therapie ein Prokinetikum einsetzen. Ich glaube, es muss einfach angepasst werden.
Genau, also ich setze es tatsächlich zum Teil gerne in der Therapie ein, weil wenn ich es schaffe, natürlich an der Ursache etwas zu verändern und wenn die Ursache eine reduzierte Motilität ist, ich arbeite gerne mit dem Bild von einem Bachfluss und wenn dieser Bachfluss komplett rein ist, keine Hindernisse ist, dann kann alles durchfließen. Wenn ich dann Steine reinlege, dann ist in dem Abschnitt eben die Strömung langsamer, dann kann sich was anlagern, in dem Fall dann halt die Bakterien. Und wenn ich beim Bachfluss den Knopf drehen könnte und der Fluss läuft schneller, dann würde auch mehr Dreck an dieser Problemstelle oder weniger Dreck eben hängen bleiben. Und insofern ist das für mich auch Teil der Therapie, auch wenn dann eventuell das Präparat auch schneller durchgeschleust wird.
Total, ja, da stimme ich absolut zu. Und es ist ja auch wichtig, dass wir die Therapielänge und die Dosierung anpassen und nicht jetzt 0815 therapieren. Und ich glaube, wenn man das richtig macht, wenn man die Dauer der Therapie und die Dosierung anpasst, kann es absolut okay sein, wenn diese Mittel ein bisschen kürzer im Dünndarm drin sind, weil man die Motilität auch während der Therapie unterstützt hat. Insgesamt kann es, glaube ich, trotzdem zu besseren Endergebnissen führen, als wenn man dazu vorsichtig vorgeht.
Ich denke, wir könnten über noch ganz viele Aspekte tatsächlich sprechen, die man auch noch während der Therapie machen kann. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das sollte auf jeden Fall in die Therapiefolge mit rein?
Ja, also für mich und für meine Arbeitensweise ist das eine Art manuelle Therapie. Es muss nicht nur eine Bauchmassage sein, obwohl ich da ein riesiger Fan davon bin. Und ich bringe jedem Patienten eine gewisse Selbstbauchmassage bei, die man auch während der Therapie anwenden kann, um wirklich einen sehr guten, klaren Draht zum eigenen Verdauungssystem aufzubauen und auch die Motilität, die Blutversorgung etc. Zu steigern. Aber irgendetwas Manuelles kann, glaube ich, echt nie schaden. Sei das Osteopathie, sei das Akupunktur, sei das einfach mehr Bewegung insgesamt, denn der Darm profitiert ganz, ganz oft, das Verdauungssystem generell profitiert ganz oft von einem manuellen Input, also dass da irgendwas Physikalisches gemacht wird, sei das Darm-Yoga, also es gibt echt so viele Sachen, die man auflisten könnte, aber irgendwas Körperliches und Manuelles sollte in meiner Meinung, in meiner Erfahrung nicht fehlen.
Sehr cool. Lauren, ich würde sagen, wir haben einen schönen Überblick gegeben über die Therapie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.